Hi, ich bin's, Christoph Gallett. Deine Stimme kann so viel mehr, als du denkst. Sie kann dich stärken, Blockaden lösen und echte Verbindungen schaffen. Auf www.stimmdesign.com zeige ich dir, wie du deine Stimme als Superkraft entdeckst. Buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und jetzt viel Spaß bei Good Vibrations Superkraft Stimme.
Wenn ich sozusagen eine bestimmte Frequenz vorgebe und eine gewisse Tiefe in meiner Musik reinlege und meine Emotionen reinlege, dann kann der Empfänger, wenn der auch solche Emotionen wahrnehmen kann, die auch spüren.
Willkommen bei Good Vibrations, Superkraft Stimme. Die heutige Folge ist ein bisschen anders. Wir sprechen über Musik, über Klänge, die nicht nur hörbar, sondern spürbar sind. Mein Gast ist Michael Koch, ein leidenschaftlicher Pianist, Komponist und Musikproduzent. Schon mit 13 spielte er in seiner ersten Band, arbeitete später in Studios, produzierte Bands und komponierte Musik für Werbung. Heute tritt er in seinen Konzerten deutschlandweit auf. Mit dem Titel »Ich mach mal Piano«. Dabei verbindet er berührende Klaviermusik mit persönlichen Geschichten und Gedanken zu Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und schwierigen Lebensphasen. In unserem Gespräch geht es auch um Lebensthemen wie Höhen und Tiefen, seinen Umgang mit Drogen und wie solche Erfahrungen seinen Weg und seine Musik geprägt haben. Wir reden darüber, was Musik in uns auslösen kann, welche Seiten sie in uns zum Schwingen bringen und wie Michael es schafft, mit seiner Musik nicht nur sich selbst, sondern auch andere tief zu berühren.
Und ich glaube, das ist wie mit Worten, wie mit Musik. Worte und Musik sind ja letztendlich nur Container der Energie, die dahinter steht. Die Energie, die ich habe, kann ich in dem Augenblick in der Komposition ja oder in der Aufnahme speichern.
Und dann schweifen wir ab. Denn Michael ist nicht nur ein begnadeter Pianist, sondern auch ein großartiger Gesprächspartner und Coach. Und jetzt geht's los. Michael, wie ist deine Stimmung heute?
Lieber Christoph, vielen Dank für deine Einladung. Meine Stimmung ist sehr freudig. Ich bin freudig aufgeregt und freue mich sehr auf unser Gespräch.
Das freut mich auch, lieber Michael. Michael, du bist beruflich Pianist und bist Musiker und auch Producer. Und du hast schon sehr früh angefangen zu spielen. Also hast schon sehr früh angefangen, die Klänge, glaube ich, deiner Mutter wahrzunehmen, richtig? Mhm. Weil die hat auch viel gespielt oder immer wieder Klaviermusik gehabt. Und was hat dich da so fasziniert?
Ja, also das war so. Wenn meine Mutter gespielt hat, das war meistens, also am meisten war es Weihnachten rum, weil sonst hatte sie viel zu tun. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat Weihnachtslieder gespielt. Das waren so besondere Stücke. Und dann hat, wenn sie Klavier gespielt hat, das Spielen den ganzen Raum eingenommen. Und das war so, ja, das war so ein unglaublich für mich berührendes Erlebnis. Das war so, so viel Intensität von Tönen, von Klang, die den ganzen Raum eingenommen haben. Und das fand ich unglaublich schön. Und das hat mich sehr berührt innerlich. Das hätte ich als Kind so nie sagen können, aber im Nachhinein weiß ich das und das wollte ich dann auch können. Und dann habe ich immer auf dem Klavier so rumgehauen, aber da kam nie das raus, was diesen Raum so schön erfüllt hat. Und dann habe ich ja irgendwann mich sogar selbst entschieden, Klavierunterricht haben zu wollen, weil ich wollte, dass diese Töne da rauskommen. Da war ich dann 8.
Und wie alt warst du, wie du angefangen hast oder wie du das wahrgenommen hast, als deine Mutter gespielt hat?
Ich glaube, das war schon dann immer, wenn sie gespielt hat. Und ja, das Klavier stand ja da. Also haben wir immer irgendwie drauf, mein Bruder und ich, immer wieder drauf rumgehauen und irgendwie da, ne, so ein bisschen rumgespielt und das natürlich dann so imitiert. Aber da kam halt nie was raus. Und ich glaube, das war schon immer von vornherein. Ja. Und was auch eine ganz spannende Geschichte ist, ich habe damals, wenn wir das Radio angemacht haben, und da Klassikmusik lief, das war mir viel zu intensiv, das war mir viel zu viel Information. Das hatte ich als Kind damals gar nicht verstanden. Das war so viel Information, dass ich es nicht verarbeiten konnte. Aber so ein Instrument, das konnte ich gut verarbeiten. Und ja, da war der kleine Geist noch nicht bereit zu, diese ganze große kompositorische, ja, Arbeit sozusagen zu verarbeiten. Das war noch zu viel für mich.
Weil du so feinfühlig warst, weil du selber so noch in dir diese Schwingung gespürt hast, aber nicht wusstest, was da auf dich zukommt? Oder wie erklärst du dir das, dass das noch nicht so einfach war für dich?
Ich glaube, dass die Geschichte zu groß war, zu intensiv. Also das, was in manchen Symphonien gespielt wurde. Ich brauchte die leichte Anleitung, um reinzukommen. Und dann, wenn du das Radio anmachst, was ist da gelaufen? Da sind große Symphonien gelaufen oder auch Arien zur Gesang, das war noch überhaupt nichts für mich als Kind. Ich brauchte eher so die leichte, so ein bisschen leichten Mozart vorweg. Das war also so die frühen Stücke, die fröhlichen, die Durstücke, das war immer was für mich. Aber diese schwere Tiefe, wie so ein Rachmaninow zweites Klavierkonzert, das kam erst später.
Mhm. Und du sagst dir selber, dass Klang für dich so etwas ist wie Seele, richtig? Und was bedeutet Klang für dich?
Also Klang ist Schwingung, Klang ist ein Ausdruck, Klang ist, also wenn wir es so nehmen, ist alles Schwingung, alles besteht aus Schwingung, Atome bestehen aus Schwingung. Wenn man ganz nah reingeht und ganz rein zoomt in die Atome, besteht alles aus schwingender Energie. Und selbst Atome sind ja nur schwingende Energie. Und Klang ist eine bestimmte Ausdrucksform von dieser Energie und die wir spüren und wahrnehmen können und die wir anders aufnehmen, zum Beispiel, als wenn ich Worte oder ein geschriebenes Buch habe. Weil Klang hat den großen Vorteil, und jetzt kommen wir auch gerade zu Musik oder zu Tönen, dass Klang direkt in die Seele geht, direkt ins Herz geht. Ist also eine Seelensprache. Und eigentlich geht es darum, dass wir durch das Ohr letztendlich den Raum öffnen können, der in uns ist. Und durch die Töne haben wir die Möglichkeit, dort einzutreten. Und das Schönste ist eigentlich, wenn ich die Schwingung wahrnehme, die nach dem Verklingen des Tones kommt. Oder auch nach einem Wort. Es geht eigentlich um den Raum, der zwischen den Tönen und zwischen den Worten erklingt, weil durch den Ausklang der Schwingung kann ich die Schwingung noch so erahnen und kann danach aber die Schwingung des Raumes erfühlen, die dahinter steht. Den Raum der Stille, der erklingt. Und so die Stille kann ich nur erfahren, wenn vorher ein Klang da ist. Sonst kann ich nicht differenzieren. Deswegen brauche ich erst ein Signal. Und ein Ton kann ein unwahrscheinlich schönes Signal sein, um uns einzuschwingen und danach den Raum dahinter fühlen zu können. Ja. Und letztendlich ist alles Seele, weil du das eben sagtest, alles ist ja ein Stück Schwingung und alles, was irgendwie schwingt, hat ja eine Information. Insofern ist alles irgendwo ein Stück weit beseelt. Ja.
Ich möchte nochmal auf diese Pause eingehen, weil das fand ich jetzt sehr schön, lieber Michael. Das vereint, glaube ich, auch das Thema Stimme, Sprechen und Klavier beziehungsweise Piano und Musik. Denn diese Pause, die wirkt ja immer auf eine gewisse Art und Weise, richtig?
Ja.
Und was ich mir denke oder was ich mich frage, was ist es denn, was dazwischen wirkt? Ist es die Stimmung, die nach der Musik im Raum entsteht? Das, was der Mensch selber spürt, in sich oder im Außen? Wie würdest du das definieren? Warum ist die Pause so wichtig?
Das sind mehrere Faktoren. Einerseits, ja, schwingt das nach, was ich vorher wahrgenommen habe. Das zweite ist, dass ich fühle, wenn ich in den Raum der Stille eintrete, da spüre ich meine eigene Präsenz in mir. Und die kann ich fühlen, wenn ich nicht nur die äußere Stille wahrnehme, sondern auch meine innere Stille. Und das ist das Faszinierende. Meine innere Stille erreiche ich dann, wenn ich im Außen meine Aufmerksamkeit auf den Ausklang zum Beispiel des Tones lege und darauf warte, dass der nächste Ton kommt. Und durch dieses Warten auf den nächsten Ton, auf den nächsten Impuls, denke ich nicht, da bin ich gerade nicht am Denken. Und insofern bin ich unglaublich aufmerksam. Und wenn ich so ganz, ganz aufmerksam bin, dann bin ich mega präsent und erwarte das Nächste, was kommt. Und in dieser Präsenz kann ich diesen Raum der Stille in mir wahrnehmen. Und für mich ist das mittlerweile ein unglaublich wohliges, warmes, freudiges Gefühl. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir unglaublich intensiv bei uns ankommen können und ganz zu uns finden können. Und deswegen ist es eigentlich ein Schwingen innerlich bei uns selbst, den wir erfahren können, wenn wir in diesem, ja, in diesen Raum der Stille eintreten.
Einatmen, ausatmen.
Pause. Genau, die Pause dazwischen. Ne?
Einatmen. Pause, einatmen, genau. Ausatmen. Genau.
Richtig.
Pause. Und durch diese Pause dann wieder diesen, das zuzulassen, diesen Raum, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wenn wir in der Starre sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann wird es schwer, diesen Raum, dann diesen Raum zu füllen. Aber wenn wir vertrauen, wenn wir loslassen, dann kann sich was entwickeln.
Ja. Ja, und letztendlich ist alles ja eine Schwingung. Schwingung bedeutet ja nichts anderes als eine Auf- und Abbewegung zum Beispiel. Wir befinden uns ja hier in einer gewissen Kausalität von physikalischen Gesetzen. Und das bedeutet, alles ist entweder rauf oder runter oder hoch oder tief. Es ist immer eine Polarität da. Einatmen, ausatmen. Und wir haben alles in dieser Welt ist sozusagen mit zwei Gegensätzen verbunden. Und wenn ich zum Nullpunkt komme, habe ich die Möglichkeit, genau diesen Raum wahrzunehmen. Und der Nullpunkt ist zum Beispiel nach dem Einatmen oder nach dem Ausatmen und dann wieder sozusagen direkt zum nächsten überzugehen. Und ich glaube, das ist wunderbar auch so eine Analogie fürs Leben, ne? Weil alles gibt, es gibt positive Dinge, es gibt negative Dinge, aber dadurch, dass ich überhaupt diese negativen Dinge erfahre, habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, auch die positiven Dinge als positiv wahrzunehmen. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen überleitend, aber weißt du, das ist so das Thema, wir wollen immer alle ein perfektes Leben haben und es darf bloß nicht schief gehen. Aber wenn nichts schief geht, dann weiß ich ja gar nicht, was gut für mich ist. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass auch Dinge mal schief gehen. Es ist halt alles so in dieser Polarität und die dürfen wir auch erfahren und wahrnehmen. Und das ist auch und da gehört es einfach auch zu, dass was schief geht. Auch beim Klavierspielen, dass was schief geht, dass man mal was nicht kann, dass man sich verspielt, dass man dann halt daran neu lernen darf. Und das ist so total wichtig, finde ich. Und das, finde ich, ist auch bei der Stimme so. Wenn was schief geht und ich mich verspreche, dann verspreche ich mich. Ist okay, kein Problem, kann ich neu anfangen. Aber wenn ich nicht lerne oder wenn ich mich nicht verspreche, kann ich ja nicht lernen, wie ich es besser machen kann. Oder wenn mir keiner einen Spiegel vorhält, kann ich nicht feststellen, was ich besser machen kann. Deswegen brauche ich jemanden, der mir gegenüber sitzt und den anderen Pol wieder übernimmt, ne, auch wieder die eine Seite, die andere Seite und einfach mir den Gegenpol gibt und mich leiten kann und sagen kann, das war gut, das war schlecht. Und deswegen dürfen wir diese Polarität annehmen, dürfen Fehler machen, dürfen einmal in die eine wie auch in die andere Richtung schwingen und beides ist wertvoll und beides ist wichtig. Weil erst mit unserem Geist und unseren Gedanken fangen wir an, das immer im Positiv und Negativ zu beurteilen. Beides hat seine Berechtigung.
Und da sind wir schon beim Punkt, du hast ja auch ein zweites Steckenpferd, also du coachst ja sehr gerne und ich war diese Woche war ich durfte ich ein Live-Konzert von dir in München miterleben. Das war sehr, sehr berührend. Es war aber, glaube ich, also ich hatte diese Intensität, die durch die Musik, die mich berührt hat, die war sehr stark. Und dann war da noch ein zweiter Teil. Denn eigentlich machst du etwas ganz Bestimmtes auf der Bühne. Du führst die Menschen durch eine Reise. Du erzählst etwas über dich in diesem Konzert. Und auf der anderen Seite gibst du den Menschen die Möglichkeit, ins Fühlen zu kommen, würde ich sagen. Wie machst du das?
Ja, wie mache ich das? Indem ich mich selber offen zeige und selber ins Gefühl gehe. Ich glaube, das ist das Wichtige. Einerseits, indem ich halt Klavier spiele, und das ist das eine. Natürlich hat Klaviermusik eine ganz bestimmte Wirkung. Klaviermusik ist sehr öffnend und kann sehr tief gehen. Und meine Stücke sind jetzt nicht die ausuferndsten, schnellsten, sondern die sind halt, natürlich gibt's auch schnelle Passagen, aber es geht darum halt, dass ich mein Gefühl, was ich in mir habe und was ich über die Jahre in mir, ja, in meinem Leben wahrgenommen habe, in musikalischer Form dazu bieten, in Form von Klavierstücken und Kompositionen. Und die spiele ich. Und ich glaube, es ist total wichtig. Es gibt ja Empfänger und Sender. Und wenn ich sozusagen eine bestimmte Frequenz vorgebe und eine gewisse Tiefe in meiner Musik reinlege und meine Emotionen reinlege, dann kann der Empfänger, wenn der auch solche Emotionen wahrnehmen kann, die auch spüren. Und ich glaube, das ist wie mit Worten, wie mit Musik. Worte und Musik sind ja letztendlich nur Container der Energie, die dahinter steht. Und ich kann mit die Energie, die ich habe, kann ich in dem Augenblick in der Komposition ja oder in der Aufnahme speichern. Wenn man so will. Meine Energie, die ich habe, kann ich in der Komposition speichern und damit, wenn ich sie dann spiele oder wenn jemand die Aufnahme hört, jemanden zugänglich machen, der auch in so einer Form der Emotion sein kann und auch das spüren und fühlen kann. Wenn Sender und Empfänger auf der gleichen Wellenlinie sind, dann können sie das empfangen. Und ich glaube, dass Klaviermusik jedes Herz berühren kann, wenn wir uns dafür öffnen. Und das ist das, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, ich erzähle halt Geschichten auf meinem Konzert von mir selbst, auch Erlebnisse, die ich habe und auch Dinge, die bei mir schiefgegangen sind oder Situationen, die in meinem Leben nicht so angenehm waren. Und ja, ich öffne mich halt ganz. Und wenn ich mich öffne, ist die Möglichkeit auch da, dass alle anderen sich öffnen. Das kennen wir alle im Gespräch. Wenn zwei sich streiten, wenn der Erste sich öffnet und sagt, ey, sorry, und von seinem Standpunkt und seinem Beharren seines Standpunktes abweicht, ist die Möglichkeit einer Schlichtung da. Aber erst dann, wenn einer sich öffnet, das reicht schon, dann wird der andere irgendwann auch sagen, ach, du hast ja recht, stimmt. Warum bin ich eigentlich auch so? Warum beharre ich jetzt hier auf meinem Standpunkt? Und dann ist die Möglichkeit einer Schlichtung da. Und ja, deswegen, wenn ich mich öffne, ist die Möglichkeit da, dass alle anderen sich ja auch öffnen in dem Augenblick.
Das heißt, der Klang, der ist Träger. Der Klang, der hat sozusagen die Information, jetzt im Pianospielen. Du öffnest damit einen Raum, und ich könnte mir auch vorstellen, dass durch dieses Pianospielen, durch diese Musik, in die du ja so wirklich eintauchst und in deine, alles, glaube ich, von dir gibst, was du so in dir hast, dass dadurch vielleicht Worte nochmal anders wirken. Weil das, was du sagst, das sind Dinge, die hat man vielleicht schon mal gehört. Wir wissen, dass wir uns mit unseren Gedanken selbst steuern können, oder das wissen viele, aber durch diese Musik könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal einen ganz anderen, eine Sensibilität bringt und die Menschen auch ein Stück nach unten bringt. Ist das deine Intention?
Ja, natürlich ist es mir bewusst, dass Klaviermusik viel bei den Menschen auslöst. Das ist das eine. Ich glaube, das Wichtige ist bei beiden, ob ich jetzt rede oder Klaviermusik mache, in welchem Zustand bin ich? Ich glaube, dass auch Worte, du kannst dieselben Worte von unterschiedlichen Menschen sagen lassen und sie werden immer anders wirken. Warum? Weil die Energie, die Menschen in sich tragen, in dem Augenblick, wo sie die Worte sagen, über die Worte transportiert wird, und das, was dahinter ist. Die Energie, die dahinter ist, um die geht es. Und das ist einerseits natürlich das Schöne mit der Klaviermusik. Durch die Klaviermusik muss ich nicht kognitiv durch, weil da gibt's nichts Kognitives, außer du bist selber jetzt hochgradig Pianist und analysierst jeden Ton. Dann bist du auch in der kognitiven Falle gefangen.
So wie ich das manchmal als Sprecher mache.
Ja, genau, ne? Also logisch, ne? Man hat so sein Steckenpferd, aber auch da können wir lernen, uns davon zu lösen und einfach nur ins Gefühl zu gehen. Und ich glaube, Klaviermusik ist wunderbar dafür da, den Gefühlsraum zu öffnen und immer wieder halt in dieses Gefühl hineinzugehen, weil dann hast du auch wieder die Möglichkeit, dich vielleicht mehr auf die Worte einzulassen oder die Energie hinter den Worten besser spüren zu können, weil du ja eh schon in einem Gefühl bist. Und natürlich nimmst du die Worte auf, aber wenn du in der passenden Energie bist, dann gehen die Worte kognitiv in dich rein und vielleicht ein paar Tage später fallen dir die Worte ein und du bist dann wieder in der Energie. Und das ist das Spannende dabei. Darum geht es eigentlich, das, was verbunden ist. Das sind zwei Ebenen, das Kognitive und das Gefühls und die Gefühlswelt. Aber wenn das miteinander kongruent ist, ja, dann kommt das viel tiefer bei den Menschen an, als wenn jemand über Liebe redet, aber in dem Augenblick total wütend ist, weil er vorher einen Riesenstreit hatte. Das wird nicht so ankommen. Und deswegen sage ich, es ist unterschiedlich, was unterschiedliche Menschen, was sie gerade fühlen, obwohl es die gleichen Worte sind, kommen unterschiedlich bei den Menschen an. Und ich glaube, das ist mit Klaviermusik genauso. Wenn jemand wütend einen Mozart spielt, dann klingt er anders und wird anders wahrgenommen. Und als wenn jemand gerade in einem, sagen wir, kindlich liebevollen oder kindlich freudigen Zustand ist, je nachdem, was gerade von Mozart gespielt werden darf.
Oder wenn jemand versucht, liebevoll zu spielen, aber darunter ist nochmal eine andere Emotion, zum Beispiel der Gedanke, ich darf mich ja nicht verspielen.
Ja, zum Beispiel, das ist auch ein sehr schöner Aspekt. Da fällt mir noch wunderbar zu ein, es gibt junge Menschen, die sehr früh angefangen haben, unglaublich virtuoses Klavier zu spielen. Und dann wagen sie sich an Chopin oder Sonstiges ran, aber es transportiert die Energie nicht. Und warum? Weil sie selbst diese Liebe noch nie erfahren haben. Oder noch anders, weil sie den Schmerz noch nie erfahren haben. Weil wenn ich richtig Schmerz erfahren habe, dann kann ich die Liebe auch richtig fühlen. Ne? Das ist das. Und du hast gerade was Wunderbares gesagt, das mir jetzt aufgrund dieses Bildes wieder entfallen ist. Kannst du das nochmal wiederholen?
Was ich gesagt habe, das ist jetzt die gute Frage. Ich habe es viel gesagt.
Dein letzter Satz, der war gut. Der hatte mich nochmal, aber da fiel mir das, da, weißt du, da fiel mir das ein, beim Studium, es gab halt Menschen, die nichts anderes in ihrem Leben getan haben, außer Klaviermusik oder ein Instrument zu spielen. Und da fehlte so die Tiefe in dem Spiel. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, erst durch Lebenserfahrung und durch die Situation des Lebens erfahren dürfen. Diese Tiefe, diese Liebe oder die Trauer oder was auch immer, erstmal in das passende musikalische Gewand packen zu können. Ne? Also die Tiefe reinlegen können. Ne? Also weil Musik hat ja sämtliche Facetten, genau wie die Lyrik ist, sämtliche Facetten der Emotionen drin. Und wenn ich die ja gar nicht wahrnehmen kann oder wenn ich die nicht fühlen kann, dann kann ich sie auch nicht transportieren. Und dann spiele ich zwar etwas, bin mir aber gar nicht sicher, warum das überhaupt existiert, diese Tonfolge, wofür die eigentlich steht. Auch wenn jemand sagt, oder es steht drüber in der Anweisung, dass es schwer sein soll oder dass es jetzt leicht gespielt werden soll. Wenn du nicht weißt, was Leichtigkeit für dich ist, dann kannst du es auch nicht transportieren.
Ja. Genau, richtig. Und lieber Michael, du hast auf deinem Konzert sehr viele Dinge in Publikum-Interaktionen gemacht. Du hast aber auch sehr viel von dir preisgegeben. Unter anderem hast du erzählt von deiner Drogenabhängigkeit oder Sucht von früher, oder du hast zumindest eine Zeit lang Drogen genommen. Und zwar richtig krasse Drogen, also Heroin, wo ich erstmal, wenn ich Heroin höre, sage, okay, das macht doch total abhängig, du müsstest jetzt eigentlich ein Junkie sein, so aus meiner laienhaften Wahrnehmung ist es so. Michael, glaubst du, dass die Musik dich gerettet hat? Also wärst du, wenn du die Musik nicht hättest, jetzt so fit oder wärst du vielleicht noch immer abhängig?
Ich glaube, es ist einfach total wichtig, wenn ich in eine Sucht gerate und in eine Abhängigkeit komme, dass ich etwas habe, was ich dem entgegensetzen kann. Etwas, wofür ich wirklich brenne. Etwas, was mir entspricht. Und das darf ich entdecken. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe im Leben, dass wir herausfinden, was unsere Stärken, unsere Qualitäten sind und mein Leben danach auszurichten, was meine Stärken und Qualitäten sind. Und wenn ich das habe und das tue, dann geht's mir gut. Und dann haben Drogen gar nicht so die Möglichkeit, an mir anzudocken oder mich irgendwie zu verleiten oder zu verführen, weil es mir gut geht. Weil Sucht ist nichts anderes als die Suche nach unserer eigenen, ein Stück weit unserer eigenen Vollkommenheit, nach einer Bewusstheit, wo ich das Gefühl habe, ah, jetzt bin ich ganz bei mir angekommen, jetzt geht's mir gut. Und danach dürfen wir suchen in unserem Leben. Und deswegen geht es darum, rauszufinden, was habe ich dem eigentlich entgegenzusetzen? Was sind meine Qualitäten, meine Stärken? Was möchte ich eigentlich? Und für mich war das die Musik. Ich habe mit 8 Jahren auf dem Klavier gespielt und für mich war klar, ich möchte jetzt Klavier machen. Und mit 17 habe ich mich entschieden, Musik zu studieren, weil es für mich auch irgendwie gar keine Alternative gab und ich mir angeschaut habe, was es so in dem Leben damals so gab für Beruflichkeiten, für Berufe, und das war alles überhaupt nicht so meins. Das entsprach mir nicht und das hätte ich alles mir vorstellen können zu tun, aber es resonierte nichts in mir. Und das war nur die Musik. Und für mich war klar, ich mache irgendwie Musik. Und wie der Weg aussieht, weißt du nicht. Aber das war für mich so das Ding. Und deswegen, wie gesagt, wenn ich in einer Sucht bin, geht es darum, etwas zu finden, was ich dem entgegensetze. Und wir haben alle Qualitäten. Und es geht darum, unsere Qualitäten rauszustellen. Und danach suchen wir das aus, was unsere Berufung ist. Und dürfen suchen. Das Blöde ist, dass oft, und das ist gerade das Dumme, gerade empfindsame Menschen nicht so viele Berufe in unserer Leistungswelt finden, die ihnen so entsprechen. Außer du arbeitest im sozialen Bereich oder sonstiges, aber das kann auch sehr anforderungsstark sein. Und ja, ich spiele öfter in Suchtkliniken, einfach um die Leute zu ermutigen und eben einfach ein Beispiel zu sein, dass man auch da wieder rauskommen kann. Und ja, das sind meistens sehr empfindsame Menschen. Ne, diese empathische, empfindsame Menschen, die ihren Platz sozusagen in der Gesellschaft, in dieser Leistungsgesellschaft noch nicht finden konnten, weil diese Leistungsgesellschaft und das, was wir so an unseren Werten und unserem Verstandeswelt propagieren, einfach, ja, da finden wir die Beruflichkeiten nicht so. Ne? Das ist halt schwierig. Und wenn man was findet, wie zum Beispiel, da sind ganz viele immer bei, die entweder Kunst machen oder Musik und diesen Ausdruck haben, die können sich nicht vorstellen, dass es auch irgendwie funktionieren kann. Das bedarf auch natürlich einer gewissen Resilienz, was Scheitern angeht, ne? Und dass man da so durchgeht, das ist schon eine harte Anforderung. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft bietet halt nicht viel Möglichkeiten dafür, sondern klar, wenn du Geld verdienen möchtest und das ein Fokus für dich ist und ein Leistungsmensch bist, was auch überhaupt nicht verwerflich ist, sondern völlig in Ordnung ist, dann gibt es natürlich viel, viel einfacher Möglichkeiten für dich, einen Beruf zu wählen, als wenn du jetzt ein künstlerischer, musischer Mensch bist, der mit sowas eher in Resonanz geht. Und ja, da gibt's halt eben nicht ganz so viel. Und da muss man seinen Weg selbst erkämpfen. Und das ist eine harte Schule. Und da dürfen wir dann in dem Fall durch. Und dann, wenn wir das geschafft haben, da durchzugehen, dann weißt du auch, und das ist das Schöne, dann kriegst du Selbstvertrauen, dann weißt du, wow, das habe ich gemeistert. So, und jetzt kann ich die anderen Dinge im Leben, kriege ich auch irgendwie hin. Wenn ich das geschafft habe, da rauszukommen, dann kann ich auch den nächsten Schritt gehen.
Genau, ja. Ich meine, das ist, wie gesagt, keine Aufforderung, jetzt Drogen zu nehmen.
Ja, da wollte ich eben noch einen Satz zu sagen, genau. Und zwar, es hat damals mein Klavierlehrer zu mir gesagt, der sagte, es hat tatsächlich sogar irgendein Komponist mal gesagt, dass Heroin sozusagen die Hörfähigkeit erweitert. So, da möchte ich gerne einhaken, da möchte ich sagen, ja, natürlich nimmst du Dinge anders wahr, aber, und jetzt kommt das große Aber, diesen Weg dorthin zu kommen, kann ich auch auf ganz natürliche Art und Weise schaffen, weil wenn ich jetzt in einem Zustand der Präsenz bin und der liebevollen Anbindung zu mir selbst, dann ist das genauso, als würde ich Heroin nehmen. Die Wirkung ist die gleiche. Und das schaffe ich aber über mich selbst und nicht durch irgendeine künstliche Substanz. Und das ist völligst gefährlich, weil das ist nämlich das Problem von Heroin. Du fühlst dich unglaublich geborgen und du fühlst dich wie in Watte gepackt. Das ist eine wunderbare Welt der Liebe. Du fühlst dich in absoluter Selbstliebe. Und dadurch bist du natürlich in einer völligen Selbstüberschätzung und aber du bist sediert und müde. Und das ist völlig gefährlich, weil du machst nichts. Du machst gar nichts. Außer wenn die Wirkung nachlässt, rennst du wieder los, um dieses Gefühl wieder zu bekommen. Und deswegen ist es, ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich kann dieses Gefühl selbst erzeugen. Und das ist viel schöner, weil ich dann in meiner Bewusstheit viel höher stehe, als wenn ich mich sediere und müde in der Ecke liege und gar nichts mehr aus meinem Leben gestalten kann. Deswegen, also bloß nicht denken, dass das wichtig ist, um in seinem Leben weiterzukommen. Auf gar keinen Fall. Wir kommen auch anders dahin. Und das Leben bietet uns immer irgendeine Möglichkeit, dass wir in Tiefe kommen können. Irgendwann kommt der Schritt. Und dafür muss ich keine Drogen nehmen. Da reicht es zum Beispiel auch, wenn ich plötzlich mal Liebeskummer habe, da komme ich auch in eine unglaubliche Tiefe. Und das kann uns allen passieren und passiert uns wahrscheinlich sowieso fast allen immer mal, dass wir in Liebeskummer kommen. Ja, das ist auch ein tiefer Schritt zum Beispiel, in sich einzutauchen. Weil leider Gottes ist es im Leben so, dass wir Tiefe immer dann erlangen, nicht wenn wir unglaublich erfolgreich sind, sondern wenn wir gerade leider Gottes ganz tief fallen, dann erreichen wir Tiefe. Es ist Fallen erzeugt Tiefe. Aber, und jetzt sind wir wieder bei der Polarität, wenn ich ganz tief falle, eröffne ich das Potenzial, um ein Vielfaches höher auch zu steigen. Das ist wie eine Sinuskurve. Also habe ich das Potenzial, auch ganz hoch zu gehen. Und das ist total wichtig, das Verständnis zu haben und das immer wieder hochzuhalten, auch wenn wir gerade in der tiefsten Krise sind, zu wissen, hey, aus dieser Krise gehe ich gestärkt hervor und werde ganz viel über mich gelernt und erfahren haben und werde ein besseres Leben führen als jemals zuvor.
Meine Vermutung oder mein Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, das, was du erlebt hast, das trifft, glaube ich, vielleicht irre ich mich da auch, aber auf relativ wenig Menschen zu, dass sie, wenn sie über ja ein paar Jahre auch Drogen genommen haben, dann wirklich davon so leicht wegkommen. Und vielleicht war es ja auch gar nicht leicht, ja, das will ich dir gar nicht unterstellen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, weil ich ja selber mit Klängen sehr viel rumexperimentiere, dass Musik auch eine Möglichkeit ist oder Klang eine Möglichkeit ist, selber sich in Zustände zu bringen, die uns diese Drogen nicht mehr brauchen lassen.
Ja, Klänge und bestimmte Schwingungen. Es gibt bestimmte Schwingungsfrequenzen zum Beispiel, die bei uns was auslösen in unserem Körper. Und wir können über Klänge in eine unglaubliche Tiefe in uns eintauchen. Das ist sehr hilfreich. Nicht nur die Stille, der Raum, der dahinter ist, sondern ich kann auch über bestimmte sphärische Klänge ganz tief wegtauchen, weil meine Aufmerksamkeit auf den Tönen liegt und ich dann ganz in mich eintauche. Und ob das jetzt für mich damals, sagen wir es anders, wenn ich ein Instrument spiele und ein Instrument lerne, dann erstens lerne ich zu scheitern und wieder aufzustehen, weil ich immer wieder Fehler mache und irgendwann merke ich aber, hey, wenn ich das immer wieder wiederhole, irgendwann klappt es. Das zweite ist, dass mein Gehirn anders gefordert ist, weil ich die Unabhängigkeit von Gliedmaßen trainiere. Mein Gehirn hat ganz andere entwickelt andere Muster und andere Fähigkeiten, also nicht andere Fähigkeiten, aber die Fähigkeit, mit vielen verschiedenen Zentren zu kommunizieren im Gehirn. Und das verbindet sich miteinander. Ich glaube, deswegen ist es unglaublich schön und wichtig, sich mit meinem Instrument auseinanderzusetzen oder vielleicht auch einfach nur mit dem Instrument Stimme sich auseinanderzusetzen, weil das ist ja auch ein Instrument, was ich in verschiedensten Art und Weisen einsetzen kann. Und ja, und da ist es mit Sicherheit hilfreich für mich gewesen, dass ich das schon erfahren habe und das gelernt habe. Und natürlich auch, dass wenn du dich an ein Instrument setzt, du dich da drin verlieren kannst, also reintauchst und wegtauchst und auch in den Klängen wegtauchst und auch wenn du es laufen lassen kannst. Und das ist ja das Schöne, wenn wir Musik spielen können, dann geht's ja irgendwann gar nicht mehr darum, welche Töne spiele ich, sondern nur noch, wie spiele ich sie. Es geht nicht mehr darum, darüber nachzudenken, was spiele ich als nächstes, sondern wie spiele ich es? Oder gar nicht denken, sondern es nur noch laufen lassen und so in einen unglaublich schönen Flow-Zustand zu geraten. Und das ist beim Sprechen ja genauso. Wenn wir jetzt uns unterhalten, ich bin jetzt in einem Flow-Zustand, ich weiß nicht, was ich vorher sage, ich habe nichts aufgeschrieben, sondern ich lasse einfach laufen und bin in einem Flow-Zustand und lasse es fließen. Und das ist, ja, und das hat mir mit Sicherheit auch in einer gewissen Art und Weise geholfen und auch eine Sicherheit gegeben, weil ich ja das für mich ja entdeckt hatte und für mich auch diese Klänge geliebt habe. Ja.
Du hast vorher gesagt, dass die Pause im Klang sehr wichtig ist, weil man diese Pause, den Zwischenraum genießen kann. Und was mich interessieren würde, ich frage so jeden Gast, weil ich glaube, jeder Gast hat etwas mitzugeben, auch unseren Hörern. Was sind so deine Tipps, wenn jemand sagt jetzt, okay, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme vielleicht. Ich bin an einem Punkt, wo ich vielleicht auch eine Sucht entwickelt habe, beziehungsweise wo ich meinen Kompass nicht ganz gefunden habe. Gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
Ja, also das Wichtigste für uns Menschen ist es, unsere innere Anbindung zu finden. Das Erste ist, dass ich diese Bewusstheit im Raum wahrnehmen kann. Es geht darum, mein Herz zu öffnen und mein Herz zu fühlen. Und das ist, weil unser Herz ist letztendlich der Kompass. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ja, dann ist es wichtig, in mein Herz reinzufühlen und zu gucken, kann ich mein Herz wahrnehmen, kann ich mein Herz spüren? Und dann kann ich mein Herz fragen, in welche Richtung geht meine Entscheidung? Gehe ich Weg A oder gehe ich Weg B? Mein Herz weiß es. Die Reaktion meines Herzens, wie ich mich fühle, wenn ich mich reinfühlen kann, wie mein Körper darauf reagiert, wenn ich mir vorstelle, ich gehe Weg A und wie mein Körper und mein Herzzentrum darauf reagiert, gehe ich Weg B, gibt mir das klare Signal, wo mein Weg weitergeht. Jetzt gibt es natürlich äußere Umstände, die mich nicht immer ganz in mein Herz reinfühlen lassen. Und wenn ich zum Beispiel in einer Abhängigkeit oder in einer Suchtsituation bin, dann ist es nicht ganz so leicht, auf sein Herz zu hören, weil ich von körperlichen äußeren Faktoren abhängig oder beziehungsweise beeinflusst bin. Und dann ist es nicht einfach, wenn der Körper rebelliert in bestimmten Situationen oder wenn mein Kopf mir die ganze Zeit etwas anderes sagt, auf mein Herz zu hören. Deswegen, wenn ich in einer Suchtsituation bin, ist es echt das Wichtigste, dass ich mir irgendjemanden hole, dem ich das erzähle und der mir zuhört, dass ich mich befreien kann, ein Stück weit von meinen ganzen Gedanken. Die Gedanken müssen erstmal weg, damit ich Freiraum schaffe, weil meine Gedanken bedecken die ganze Zeit meine Emotionen, meine Gedanken erzeugen ja meine Gefühle. Und wenn ich natürlich sage, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, dann sage ich meinem Körper, ich bin im Mangel, ich will das jetzt und der Körper löst aus, ich will jetzt los und bestimmt meine Handlung. Davon darf ich mich irgendwann befreien. Und das ist, ja, da ist es hilfreich, wenn man jemanden hat, der Erfahrung drin hat. Aber das Wichtigste ist, dass wir, und das ist so die Aufgabe in unserem Leben, dass wir eine Anbindung an uns finden und dass wir, dass wir anfangen, uns selbst zu vertrauen lernen, dass wir unserer Intuition vertrauen lernen und dass wir uns öffnen und dass wir keine Angst vor Fehler haben und keine Angst vor dem Scheitern, weil das ist das, warum wir oft ängstlich werden. Und wenn ich Angst habe, dann fühle ich mich nicht mehr, dass ich aus dieser Angst herauskomme und dass ich reingehe in die Risiken des Lebens, dass ich mich traue, Dinge zu tun. Und wenn es Menschen gibt, die die in einer schwierigen Situation sind, zum Beispiel mit jemand anderes oder sonstiges. Das Wichtigste ist, sich wirklich selbst zu öffnen und zu sagen, hey, ich darf jetzt auf etwas zugehen. Ich öffne mich und riskiere was. Weil immer wenn ich was riskiere, dann gebe ich dem Leben die Möglichkeit, auch mir den nächsten Weg zu zeigen, der möglich ist, ne? Weil wir haben alle gewisse Dinge, die in unserem Leben passieren dürfen und die bringen wir mit und die dürfen wir nur passieren lassen. Und wenn wir uns in uns, ja, zurückziehen und das nicht öffnen, dann kann das auch nicht stattfinden.
Die Frage stellt sich natürlich, aber ich glaube, du hast sie ein Stück beantwortet. Wie öffnen wir unser Herz? Also, was ich rausgehört habe, war auf der einen Seite, wir brauchen einen inneren Anker. Das könnte das Klavierspielen sein, das kann ein Instrument sein, das kann auch eine andere Leidenschaft sein. Und das andere, was ich gehört habe, ist es einfach, die Dinge zu tun, die man sich immer gewünscht hat, auch wenn es vielleicht eine Riesenangst davor gibt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist das eine. Ja, auf jeden Fall, dass wir auf das zugehen, was wir uns vielleicht immer schon mal innerlich gewünscht haben. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mein Herz nicht fühlen kann, dann sollte ich mir Dinge abgewöhnen, die mich in Angst bringen. Das ist ganz wichtig. Und lieber anstattdessen Dinge tun, die mich in liebevolle Zustände bringen. Dann sollte ich, wenn ich schon zum Beispiel mir irgendwas im Fernsehen anschaue, dann sollte ich mir etwas anschauen, was mich etwas weiterbringt. Ich sollte vielleicht mal etwas hören, was mich weiterbringt. Vielleicht irgendeinen Podcast hören. Vielleicht sollte ich mir mal eine Dokumentation anschauen, die mich sehr interessiert oder die gerade mit dem Thema zu tun hat, was mich interessiert. Und nicht kognitiv. Es geht nicht immer um das, was ich verstandesmäßig wissen will, um meine Zukunft daraus auszubauen. Nein, es geht darum, einfach was mein Herz in einer gewissen Art und Weise berührt, wo mich irgendwas berührt, wo mich irgendwas bewegt. Dafür darf ich dann einfach darauf achten, was berührt mich. Und wenn ich das nicht so fühlen kann, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, in mein Herz zu kommen. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist es, mit jemandem mal ein Herzensgespräch zu führen, einen Freund oder Bekannten, ihm mal richtig dein Herz auszuschütten und dein Leid zu klagen. Und dann mal gucken, was in dir passiert. Sich zu trauen, zu öffnen. Ich glaube, das ist das Erste. Wenn ich jemanden finde, den ich vertrauen kann, öffne dich. Aber mach es nur einmal. Ja, mach's nicht zu oft, ne, weil das soll kein Mechanismus sein, ne, sondern dass du dich dann aber einmal fühlen und wahrnehmen kannst und spüren kannst und dann kommst du viel besser in dein Herz. Und dann schenk mal jemandem etwas, das sage ich auch immer. Schenk mal jemandem etwas oder schenk jemandem Zeit und dann fühl mal in dich rein, was passiert, wenn andere Menschen sich freuen über deine Handlung. Das finde ich ist total schön. Du machst etwas und jemand anderes freut sich, fühl mal in dich rein. Irgendwas wirst du wahrnehmen und wenn es nur ein Kloß oder ein Klumpen ist, aber das ist der Anfang, ne? Und ja, was man noch machen kann, ist natürlich sich mit Dingen zu beschäftigen, die direkt in dein Herz gehen. Zum Beispiel, ich mache das immer gerne, dass ich mich hinsetze und einfach meditieren anfange und dann meine Hände auf mein Herzzentrum lege und da reinatme. Das ist super. Dann kann ich, also klar, ich bin ein empfindsamer Mensch jetzt geworden über die Jahre natürlich und da kann ich mein Herzzentrum fühlen. Es gibt aber auch Menschen, die sowas anleiten. Da kann man einfach mal suchen und schauen, ob du einen Kurs irgendwo mitmachst, wo du dein Herz öffnen kannst. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mein Herz nutzen. Dann kann ich mein Herz fühlen. Dann sagt mir mein Herz ganz klar und ich fühle mich in mich rein, was ist für mich richtig und was ist für mich falsch. Wo gehe ich ein Risiko ein? Wo ist eine negative Geschichte für mich? Was bringt mich in Schweißausbrüche, wenn ich daran denke? Und was bringt mich nach vorne? Und dann ist die Frage, ist das eine Angst, die unbegründet ist oder probiere ich es mal aus und wage einfach mal ein Stück aus meiner Komfortzone rauszugehen? Und ja, und das kann dir dein Herz sagen.
Es gibt ja dieses System der Radical Honesty, der radikalen Ehrlichkeit. Jetzt ist natürlich radikal ein Wort, was jetzt irgendwo wieder negativ behaftet ist. Aber das, was du gerade angesprochen hast, sich zu öffnen, einem Menschen zu zeigen, wer man ist, vielleicht auch etwas zu erzählen, was man noch nie erzählt hat, wie es einem wirklich geht. Und in diesem Raum, das beobachte ich immer wieder, auch wenn ich mit Kunden arbeite, in diesem Raum kann sich dann so eine Magie entfachen und dadurch kann dann etwas entstehen, sowas wie eine Seelenverbindung. Ist es das?
Ja, auf jeden Fall.
Glaubst du, wenn wir ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, radikale Ehrlichkeit in die Welt bringen würden. Also wir wirklich mit dem stehen, so wie wir sind und nicht immer unsere Masken aufhaben, sondern uns einfach zeigen, dass dann die Welt...
Ja, wenn wir alle im Gefühl sind. Weißt du, wenn wir die ganze Zeit unseren Verstand benutzen, dann suggeriert er uns irgendwas, was wir erreichen wollen. Das ist unser Ego. Das kriegen wir antrainiert von klein auf. Und deswegen lieben wir ja Kinder so. Schau dir Kinder an. Wenn ich ein kleines Baby auf dem Arm habe, dann kommen mir nur die Tränen, weil das so offen ist. Das ist so herrlich. So Freudentränen, ne? Weil das sind wir eigentlich. Wir sind ein ganz offenherziges, ein unglaublich intensives, ein, wir sind ein, ja, ein Teil eines unglaublich liebevollen Zustandes, den tragen wir in uns. Aber durch unseren Verstand und die ganzen Dinge, die wir erreichen wollen, müssen, können, sollen und was auch immer, verdecken wir das mit der Zeit, weil wir nur noch am etwas hinterherlaufen sind. Wenn ich das erreicht habe, dann. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann habe ich Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und wir sind aber schon längst da, wir sind völlig ausreichend und genug. Wir dürfen uns dem nur öffnen. Und wenn ich in mein Gefühl gehe und einfach nur in mein Gefühl gehe und mal mich ausschütte und sage, was in mir los ist und mich traue, das zu tun, dann öffne ich genau diesen Raum. Und dann ist die Möglichkeit da, dass Stillstand stattfindet, weil plötzlich alles raus ist. Und dann bin ich wieder bei der Sinuskurve und bei dem Nullpunkt, da ist Atemstillstand plötzlich. Und da kann der Raum aufgehen. Und dann kann plötzlich die Präsenz kommen. Und Präsenz, wenn ich in dieser Präsenz bin und in diesem Raum bin, da gibt es kein Verurteilen, da gibt es keine Gedanken, da gibt es keine Negativität, da gibt es nur pures Sein, pures Gefühl. Und deswegen, wenn wir in unserer Angebundenheit sind und da reinkommen können durch so eine Öffnung, dann wird diese Welt zu einem komplett anderen Ort. Wenn wir alle angebunden sind an unser Herz, dann bin ich im Mitgefühl, weil ich mich selbst fühlen kann. Ich fühle mich selbst. Ich fühle jede Regung in mir. Dann kann ich auch sagen, boah, das verletzt mich jetzt. Oder, boah, jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich traurig. Das darf ich dann sagen und dann kann ich das sagen und nicht eingeschnappt sein und sagen, das zahle ich dir heim, sondern nein, ich bin jetzt enttäuscht, ich sag's dir und ich gehe mit dieser Enttäuschung um. Und das hat was mit mir zu tun, dass ich enttäuscht bin. Vielleicht auch durch die Hand des anderen, aber es ist passiert in mir. Ich bin derjenige, der fähig ist, das zu ändern. Und dann habe ich Zugriff da drauf. Und wenn wir alle im Mitgefühl sind und mehr dabei sind, dann fühle ich auch, wie es dem anderen geht. Und dann werde ich zusehen, dass auch, wenn ich jetzt sage, ich muss mich auf A entscheiden, weil das sich für mich total stimmig anfühlt, ja, ich dem anderen vielleicht damit wehtue, aber trotzdem das Mitgefühl habe und es tut mir leid, dass ich das mache und würde dem nie böse nachreden. Also weißt du, wenn eine Trennung zum Beispiel stattfinden müsste. Ja, aber wenn ich im Mitgefühl bin, dann bin ich im Herzen und dann bin ich wohlgesonnen der anderen Seele gegenüber und dann gibt's auch kein Neid mehr. Neid ist eine Ego-Verstandesgeschichte. Ich bin vollkommen ausreichend und für meine Qualitäten gibt's einen Platz in dieser Welt. Und die ist ganz anders. Und ich brauche nicht viel. Ich brauche nichts. Was brauche ich? Ich brauche ein Klavier, das ist immer gut. Aber ansonsten, es braucht nicht viel, um wirklich glücklich zu sein. Glücklich sein ist eine Entscheidung und glücklich sein kommt vom Herzen. Und wenn wir uns alle mehr öffnen und alle mehr in unserem Herzen sind und im Mitgefühl, dann haben wir keinen Krieg mehr auf der Welt. Aber das ist ein weiter Weg.
Genau, aber im ersten Moment geht es ja mal darum, dass wir uns selber in einen positiven Vibe, in einen guten Vibe bringen, in eine gute Stimmung. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit dem Instrument, dem Klavier, eine Möglichkeit gefunden hast, dich auch in eine neue Stimmung zu bringen.
Ja.
Ja, das geht mit der Stimme auch. Wir können, wenn wir Worte lesen, wenn wir ein tolles Buch lesen, dann kann uns das schon total in eine andere Welt holen. Und wenn wir dann noch die Kraft der Klänge nutzen und die Stimme nutzen oder eben das in Musik übersetzen, dann kann das ganz viel in uns entfachen. Das ist so, was ich zumindest immer wieder wahrnehme. Und auf der anderen Seite, lieber Michael, frage ich mich immer wieder, es gibt ja diese zwei Pole. Auf der einen Seite ist es so, es ist wichtig, dass wir uns fühlen und auch das wahrnehmen, was gerade da ist. Das heißt, wenn ich gerade traurig bin, dann macht es wenig Sinn, das jetzt wegzudrücken und zu sagen, Chaka, die Welt ist doch super, weil es eher, glaube ich, überdeckt. Und wo ist da dieser Mittelweg zwischen der toxischen Positivität und sich in einen guten Vibe zu bringen, würdest du sagen?
Wenn ich ein Gefühl der Traurigkeit habe, wenn ich es zulasse und einfach nur das Gefühl spüre und es trenne von den Gedanken, die dahinter sind, weil ich einfach nur in das Gefühl reinspüre und das Gefühl zulasse, dann geht das Gefühl. Dann ist das Gefühl irgendwann weg. Die Kunst ist es, dieses ganze Gedankenkonstrukt, was ich damit verbinde, mit der Trauer, die Geschichte, die ich mir damit erzähle, das ist passiert, weil der hat mich verlassen, oder das ist passiert, weil der hat mich geärgert oder der hat mich verletzt oder wie auch immer, dass ich, wenn ich dieses Konstrukt außen vor lasse, ist es nur ein Gefühl. Und das Gefühl geht dann, weil das Gefühl hat genug Platz bekommen und dann verschwindet das Gefühl und dann habe ich den Raum zu sagen, so, und jetzt ist das Gefühl weg und jetzt kann ich was anderes tun. Jetzt kann ich zum Beispiel mir ein schönes Klavierstück anhören und mich mit Positivität füllen. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir verstehen, dass wir diese Emotionen sich irgendwann trennen von der Geschichte. Die Geschichte werde ich nicht ändern können. Die kann ich mir irgendwann anders erzählen. Das ist in Ordnung. Aber die wird ja irgendwo immer da sein. Und
die Geschichte gibt ja auch die Tiefe.
Genau.
Die Geschichte, ja. Die Gefühle, die wir durchlebt haben, die geben uns ja die Tiefe. Und wahrscheinlich könntest du nicht so berührend spielen, wenn bei dir immer alles perfekt gelaufen wäre, oder?
Nein, natürlich. Das ist genau das.
Also ich sehe das auch immer so ein bisschen wie, wenn Menschen, ich weiß, wir sind jetzt wieder wo ganz anders, aber ich finde es gerade sehr schön abzuschweifen mit dir. Wenn Menschen darüber reden, naja, die ganzen Therapeuten, die sind ja selber ganz deppert, die haben ja selber Probleme, sage ich, naja, natürlich hatten die früher auch mal Probleme. Und dann geht es natürlich darum, die aufzuarbeiten, weil wie will ich denn Empathie zeigen? Wie will ich denn Empathie zeigen, wenn ich selber immer nur eine Seite erlebt habe, also nur das Positive, aber nie eine Tiefe erlebt habe?
Ja, natürlich. Die besten Therapeuten sind die, die genau das Gefühl kennen und selbst erlebt haben, in dem der Klient dann steckt. Das ist ja, weil wenn ich es ja aus eigenem Leib erfahren habe, habe ich ja die Möglichkeit, ganz anders mit der Person gegenüber zu reden, weil ich ja noch viel empathischer sein kann, weil ich das Gefühl ja kenne und weil ich weiß, wie es ist, aber auch Wege kenne, wie ich da wieder rauskommen kann. Und das macht es so wertvoll. Und ja, natürlich sind die besten Therapeuten die selbst Erfahrung in der Art und Weise hatten. Und ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Das sind die wertvollsten. Das heißt nicht, dass jemand das da unbedingt rein muss. Es gibt auch natürlich empathische Menschen, die so unglaublich stark schnell mitfühlen können in Situationen, die sie selber nicht erlebt haben. Und ich bin ja der Auffassung, wir waren ja alle schon mal hier auf der Welt und des Öfteren auch, weil die Seele sich ausdrücken möchte und da reicht einem einmal hier sein nicht, um alles zu erfahren, was die Seele so kann und was erfahren werden kann. Und ich glaube, dass wir natürlich auch, wenn wir ganz offen für uns sind, auch viele Emotionen und Gefühle schon erlebt haben und Situationen erlebt haben in früheren Leben und daraufhin auch eine Resonanz in uns schon mittragen. Und deswegen auch, wenn wir tief in uns reinfühlen, auch wenn ich es in diesem Leben jetzt nicht erlebt habe, aber trotzdem das mitfühlen kann, wenn jemand in einer Situation ist, die unglaublich schwierig für ihn ist. Und wenn ich das auch schon mal im früheren Leben hatte, dann ist sozusagen der Kern der Resonanz dafür ja da. Also kann ich da mitschwingen und mitfühlen und auch dementsprechend unterstützen.
Glaubst du, deine früheren Leben schwingen in deiner Musik mit?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil wenn wir hier auf die Welt kommen, dann ist ja ein Teil von der Seele hier, von dem, was früher auch immer da war. Wir sind die Summe unserer ganzen Teile, auch wie in einem Leben selbst, sind wir auch die Summe sämtlicher Emotionen, die wir durchlebt haben. Und ich glaube, dass wir halt eben diese Grundvoraussetzung, was wir alles schon erlebt haben, auch natürlich in uns und in den anderen Inkarnationen erlebt haben, auch in diesem Leben hier mitbringen und dass das auch hier ist. Auch wenn ich es kognitiv nicht weiß, aber die Grundkonstellation von Emotionen und Prägung ist auch hier.
Ich habe mir natürlich zur Vorbereitung einige deiner Podcasts angehört, wo du schon dabei warst, und es gibt ganz viele Podcasts, wo du auch ganz ausführlich darüber erzählt hast, wie so dein Leben verlaufen ist, was total interessant ist, und damit auch den Link zu geben. Wir sind heute eher in diesem Klangbereich, worüber wir reden. Das ist aber auch das Schöne, finde ich, dass sich das alles in diesem Podcast-Universum so ergänzen kann. Also wenn man Michael Koch eingibt, findet man ganz, ganz, ganz viel von seiner tollen Musik, aber eben auch noch weitere Interviews. Und eine Sache möchte ich trotzdem noch gerne ansprechen. Du hast vorher gesagt, du gehst ja manchmal auch in Suchtkliniken und spielst dort. Du spielst vor Menschen und was macht das? Es gibt doch, also was sind so die Rückmeldungen von Menschen, die, vor denen du gespielt hast? Was macht das mit ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich kriege ganz viele tolle Feedbacks. Viele Menschen, die schreiben, das hat sie sehr berührt, das hat sie sehr zum Nachdenken gebracht, das hat sie angeregt, Dinge zu tun. Ich kriege Feedbacks, wo Menschen kommen und sagen, du, ich hatte vorgestern eine Situation und dann habe ich dran gedacht, ey, jetzt bleibst du ganz bei dir und das hat sich komplett in Luft aufgelöst, das Problem. Und einfach nur, weil ich jetzt bei mir geblieben bin, vielen Dank für den Input, vielen Dank für das Teilen der und der Inspiration, die du mir dadurch gegeben hast. Oder als in Hamburg letztens, da kam einer nachher und sagte, Michael, du hast mich komplett auf links gedreht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich gehe hier als ganz armer Mensch raus. Solche Feedback gibt es und halt viele, die sagen, boah, das hat mich sehr, sehr berührt. Ich bin jetzt sehr bei mir. Ich bin zu mir zur Ruhe gekommen und ja, das schwingt bei vielen dann lange nach und das kriege ich immer wieder zu hören. Das freut mich dann sehr.
Weil Klang und deine Stimme hat ja auch einen sehr angenehmen Klang, eben auch ein Stück heilen kann, vielleicht auch Blockaden lösen kann, glaube ich. Und ich möchte noch zu deinem Walk gehen. Du bist, wie gesagt, auf der einen Seite Musiker und auf der anderen Seite coachst du auch Menschen. Und zwar auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Erzähl doch mal, wie funktioniert das, wenn du so ein Tagescoaching gibst?
Ja, das ist der Spirit Piano Walk. Und das ist für Menschen, die sich dafür entscheiden, mit mir eine gewisse Zeit zu verbringen. Und das läuft folgendermaßen. Die Person kommt zu mir ins Studio und ich spiele, wir unterhalten uns, wir fangen mal so ganz sachte an und gucken, wie so das tägliche Befinden gerade ist, wo wir so stehen. Und dann spiele ich erstmal ein paar Klavierstücke und dann tauchen wir erstmal tief in Klänge ein, gehen in eine kleine Imagination, dass wir uns erstmal Klänge und Worte miteinander verbinden und ganz bei uns ankommen und ganz runterkommen und in uns reinfühlen. Und dann gehen wir spazieren. Dann gehen wir in den Wald. Und der Spaziergang dauert dann ungefähr so 2, 2,5 Stunden, je nachdem. Und weil der Wald mit seinen Klängen auf der einen Seite, wie aber auch mit seiner Wirkung uns unglaublich hilft, bei uns selbst anzukommen und zur Ruhe zu kommen, die äußeren Einflüsse alle abzuschalten. Und das kann Wald unglaublich gut. Und dann machen wir einen sehr, sehr tiefen Austausch, schauen, was die Themen sind, machen die eine oder andere Imagination auch und gucken, wo wir so stehen und wo wir ansetzen können, wo wir Dinge von der anderen Seite beleuchten können, wo wir das ein oder andere vielleicht auch heilen können. Und dann kommen wir zurück, dann resümieren wir, was alles passiert ist. Und dann machen wir noch einmal eine Imagination. Und aus diesem Gefühl dessen, was wir alles zusammen erlebt haben und wo wir dann stehen, aus dieser Energie heraus, setze ich mich hin und improvisiere ein Klavierstück. Und nehme die Schwingung sozusagen auf, die wir zusammen haben. Und das nehme ich direkt auf. Und das gebe ich dann der Person mit. Und dieses Stück dient dann als Anker, um immer wieder in diese Energie zu kommen. Und ganz bei sich zu sein. Und ja, das ist total schön. Also ich liebe es. Und ich kriege dann immer schönes Feedback, was die Leute mit dem Song dann machen und wie sie den Song benutzen. Manche als Radiowecker morgens oder abends vorm Schlafen. Oder einfach, wenn sie gerade unterwegs sind im Auto. Oder spielen es andere Leute vor und der Raum wird ganz still. Und kriege ich immer ganz tolle Feedbacks.
Das heißt, das macht, das bringt die dann. Das ist vielleicht die eine Antwort, die wir vorher gesagt haben. Wie komme ich ins Herz? Mit dieser Musik, mit diesem eigenen Seelenklang, den du dann quasi machst oder das, was du gerade spürst, schaffst du ja eine Verbindung.
Ja.
Und du hast eben die Möglichkeit, das in Klang umzuwandeln. Das kann man auch, glaube ich, mit ein Stück mit der Stimme, dass wir etwas umwandeln in einen stimmlichen Klang, um nochmal den Hink zum Thema zu bringen. Also dieses Instrument haben wir ja alle mit. Also je nachdem, wie wir etwas sagen, kann es schwingen und kann dann eine, ja, kann eben eindimensional sein oder dreidimensional. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Klänge eben dieses, ich nenne es jetzt einfach mal dreidimensionale Fühlen, aktivieren. Und ist das dann so, dass diese Menschen öfters zu dir kommen oder ist das dann einmal und dann haben die ihre Melodie für immer?
Für manche ist einmal gut, manche kommen gerne wieder und es gibt noch die Möglichkeit, dann den Spiritual Piano Talk zu machen. Das ist noch eine weitere Geschichte, wo wir uns für 90 Minuten nochmal miteinander verbinden und das kann dann auch über Zoom sein, um das nochmal zu vertiefen oder dann auch nochmal reinzugehen und noch einfach mal ein Stück weiter, ich meine nach ein paar Monaten verändert sich was, einfach nochmal weiter an den Themen, in die Themen reinzuspüren und reinzufühlen.
Und die so verändern sich dann die Themen unter Umständen? Ich glaube ja, dass Klang, Stimme
ja.
Blockaden lösen kann.
Ja, ich glaube, das ist der ganze Prozess und durch das Stück hast du sozusagen den Prozess mit, nimmst du den Prozess mit nach Hause und dadurch hast du, tritt eine Veränderung ein, ja, auf jeden Fall. Ja, also da, nicht auf jeden Fall, das wäre jetzt Absolutismus, das stimmt nicht, aber in den meisten Fällen ist es so, dass dadurch eine Verbesserung, Veränderung in der jeweiligen Situation eintrifft, weil ich gebe halt auch das ein oder andere Tool mit. Oder dann halt natürlich das Stück. Und das hilft, um mit den Situationen und Anforderungen, die gerade anstehen, besser umgehen zu können.
Mhm. Und ohne jetzt da genaue Einzelheiten zu erfahren zu wollen, aber was für Themen, mit welchen Themen kommen die Menschen zu dir?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Es sind meistens, meistens geht es um Beziehungsthemen. Weil ganz ehrlich, wo wir am meisten lernen im Leben, sind Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind Themen. Oder dass sie das Gefühl haben, sie sind festgefahren, sie können sich selbst nicht mehr so fühlen. Sie haben keine Anbindung an sich selbst. Es steht eine berufliche Veränderung an, sie wissen aber gar nicht, wie es weitergeht. Oder das Bedürfnis, ich möchte gerne einfach einen Teil meiner Seele kennenlernen, hören und das auf dem Klavier haben. Das gibt's auch. Und dass sie das sehr anspricht, dieses in Klang gehen und in diesen Austausch zu gehen. Das sind auch die Beweggründe manchmal und dann gehen sie dann mit ganz vielen anderen tollen Dingen dann wieder raus aus dem Morg.
Okay. Lieber Michael, wir haben sehr viel gesprochen. Ich glaube, wir könnten noch einige Themen anreißen, aber ich finde, das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo wir wo ich sage, ja, das war sehr inspirierend für mich und hoffentlich auch für die Hörer. Ich werde natürlich alles, wo man dich buchen kann, wo man mehr über dich findet, in den Shownotes verlinken. Das heißt, dass auch die Menschen die Möglichkeit haben, sich deine Musik anzuhören. Findet man ja auch auf Spotify. Und die Konzerte. Du machst ja auch gerade in ganz Deutschland Konzerte. Da werde ich auch gerne einen Link reinstellen. Möchtest du noch etwas Wichtiges, was dir auf der Seele brennt, auf dem Herzen ist, sagen?
Also ich liebe die abschließenden Worte, einfach zu sagen, dass es mir ein Herzensanliegen ist, dass wir alle mehr ins Herz kommen und dass wir alle auf unser Herz achten dürfen. Und wenn wir diese Angebundenheit wahrnehmen können, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir angebunden sind in jeglicher Situation. Gerade wenn Entscheidungen anstehen, wenn ich vor Menschen bin, immer wieder ins Herz kommen. Weil wenn ich im Herzen bin, dann handle ich auch für alle in einem Kontext, der wohlwollend für die Gemeinschaft ist. Und das macht die Welt einfach besser.
Das war Good Vibrations, Superkraft Stimme. Wenn es dir gefallen hat, dann drücke auf die Glocke und abonniere diesen Podcast. Und wenn du mehr über die Kraft deiner Stimme erfahren willst, schau auf meine Website www.stimmdesign.com. Dort findest du alle Infos zum Stimmtraining, zur Sprecherausbildung und vieles mehr. Buche dir jetzt ein kostenloses Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Folge.